Ja, ich will anfangen mit, auch aus dem Gesangbuch. Da war so ein schönes Lied, was mir so angesprochen hat. Herr, weil mich festhältst. Weil du mich festhältst. Das hat mich so beeindruckt. In meiner Trauer ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark. Du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still, seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt. Vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist genug. Mein Herr geht selber mit. Amen. Der Text ist von der Helga Winkler, 1917, und ist aus dem Gesangbuch Unsere Freude. Ja, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Stimmt's? Es gibt in jedem Leben ein Auf und ein Ab. Und von Natur aus bin ich eigentlich ein fröhlicher Mensch. Man sagt mir immer, man hört mich schon, wenn ich da bin. Man hört denn mein Lachen draußen. Aber es gab auch Zeiten, wo es mir vergangen ist. Aber dann sah ich einmal, als ich dann auf der Straße war und ein bisschen trübseliger war, sah ich so eine Mama mit einem Baby laufen. Und das Baby hat so herzhaft gelacht. Und da dachte ich mir, manch Renate lacht doch auch mal wieder. So kann einen schon so ein kleines Baby ermutigen, ohne etwas zu sagen. Wisst ihr, Lebenskrisen sind auch eine Chance, sein Leben zu überdenken. Und vielleicht denkt man auch darüber nach, was ist wohl der Sinn meines Lebens? Ich kann Gott danken, ich habe mein Lachen wiedergefunden. Wenn man, Hermann Hesse sagte einmal so schön, Humor ist wie ein Kristall, der nur in den tiefen Schmerzen wächst. Ich bin zwar jetzt Rentnerin, seit dem 1. Dezember, aber mein Beruf, was ich machen wollte, ich war Leiterin in der Seniorenfreizeitstätte, aber wie Gott es immer so macht, ich wollte den Beruf nie machen. Ich hatte mich damit gewehrt mit Händen und Füßen, hatte lauter Ausreden, aber ich habe doch angefangen und war 30 Jahre mit dabei und ich mache auch heute noch ein bisschen weiter, ein paar Stunden. Ja, aber wenn man so eine Leiterin ist und mit vielen Leuten zusammenkommt, da hört man auch so manche Lebensgeschichte. Und da, die keinen Grund mehr haben zu lachen eigentlich, wo die so durchgegangen sind und trotzdem wieder dazugekommen sind. Und jetzt weiß ich, weinen und lachen gehören zusammen. Wie Tag und Nacht. Es gehört zusammen einfach. Und das sagt auch im Alten Testament, da steht da auch, alles hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Lachen ist auch wie Musik des Lebens, sagte einmal jemand. Und das hat mir gefallen. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich gerne lache. Und wenn ich es schaffe, dass Leute mit mir mitlachen, die wenig zu lachen haben, freut es mich. Und so komme ich auch gerne hierher in der Gemeinde am Leopoldplatz 51, in der Gemeinde von Johannes Matutis. Denn hier dürfen wir lachen. Hier dürfen wir fröhlich sein und Gott loben und preisen. Aber wir dürfen auch mal weinen, wenn wir mal schwach sind. Diese Gemeinde ist für mich wie eine Tankstelle, wo ich wieder Kraft tanken kann für den Alltag und ganz entspannt sein darf. Das Wort Gottes gibt uns Kraft und Zuversicht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal gelacht? Lacht ihr auch gerne? Sonst erzähle ich euch mal gleich einen kleinen Witz. Ein Elternpaar mit ein 3-monatiges Baby sitzt am Bettchen und es will nicht schlafen. Und da sagte die Mutter zu ihrem Mann, ja, ich weiß nicht, soll ich es mal vielleicht ein Lied vorsingen, dass es einschläft? Da sagt der Mann, Liebling, wollen wir nicht mit etwas Sanfteres beginnen? Und da fiel mir ein, ich habe früher auch immer viel gesungen, aber ich kann nicht singen. Ich hatte immer eine 5 in der Schule. Aber ich habe immer gesungen. Und mein Mann, Winfried, der hat dann immer gesagt, du singst wie ein Luftballon. Und das erinnerte mich hier so an den Singst. Gemeinsam lachen ist was Schönes und man kann sich auch aus dem Alltag herausholen. Ich finde, Humor ist was Schönes. Und im Lexikon steht, Humor ist gute Laune und die Fähigkeit, dem Leben und ernsten Dingen durch geistliche Durchdringung eine heitere Sache abzugewinnen. Humor ist eine Sache des Gemütes und Humor sieht aus einem ernsten Sache eine heitere Sache zu machen. Wie ich so auch manchmal sage, man kann aus dem stinkenden Mist auch Dünger machen. Humor, wirklicher Humor, bringt Licht in dunkle Zeiten. Und der Spaß sollte auch zu christlichen Tugenden gehören. Wir haben eine frohe Botschaft und da brauchen wir nicht traurig durch die Gegend zu gehen. Gott hat uns, seinen Kindern, das Lachen geschenkt. Sei dankbar dafür und bedenke aber auch, Humor kann nur reifen, wo man das Leben ernst nimmt. Es hört sich alles so paradox an, aber wenn man dahinter nachsinnt, dann stimmt's. Aber wirklichen Humor haben wir heutzutage seltener. Wie ist, wenn wir auf unsere Umstände, auf unsere Probleme gucken? Jetzt gerade so nach Weihnachten ist der Briefkasten voller Rechnung. Bei euch auch? Oder Stress in der Familie. Ich machte mir oft Sorgen um meine Kinder. Freude meinten, dass es doch selbstverständlich ist, dass eine Mutter, wenn man seine Kinder liebt, Sorgen macht. Das gehört doch einfach dazu. Aber die Dämonen wissen auch, wo unsere Schwachstellen sind und erinnern uns immer wieder an die Probleme unserer Kinder zum Beispiel. Bis einmal ein Pastor, als ich wieder mal so nachdenklich hinten auf der letzten Bank saß, fragte, was ist los mit dir? Nachdem ich ihm alles erzählte, fragte er mich, glaubst du? Und wer mich kennt, weiß, ich habe auch ziemlich frech antworten können. Und stellte die Gegenfrage, was meinst du? Warum ich hier in dieser Gemeinde bin, wenn ich keinen Glauben hätte, würde ich doch nicht hier sein, oder? Ja, sagt er, das nehme ich dir auch ab. Du glaubst, aber vertraust du auch? Und da ist der Angelhaken, ne? Da hatte er mich voll entwischt und er sagte, du hast recht. Als Eltern sollen wir uns liebevoll um unsere Kinder kümmern. Wir sollten das. Das ist unsere Aufgabe, ein tiefes Interesse für sie zu zeigen und ihnen das Beste im Leben zu wünschen. Wenn wir uns aber Sorgen machen und die Lösung ihrer Probleme allein durch unseren menschlichen Verstand herbeiführen wollen, ist das keine rechte Liebe. Das war ein Hammer für mich, ein dicker Hammer für mich, das zu hören. Und ich war vollkommen geplättet und schnappte nach Luft. Aber er sagte weiter, bevor ich etwas dagegen sprechen konnte, was heißt denn Sorgen machen? Sorgen heißt, dass wir der Meinung sind, dass wir Probleme besser lösen können, als Gott es kann. Wenn wir unseren Kindern wirklich lieben, suchen wir vollkommene Lösung von Jesus Christus. Er kennt doch alle Probleme. Er weiß doch alles über uns Menschen und er liebt dich doch. Er liebt selbstlos alle Menschen, auch deine Kinder. Und Jesus sagte, komm her zu mir. Ich will euch erquicken. Er will dir Kraft geben für ein standhaftes Leben. Langsam verstand ich, was er damit sagen wollte. Glaube und vertraue. Halte dich fest an Gott und an Jesus. Er gibt dir Halt. Er gibt dir Sicherheit. Ich schaute noch einmal im Lexikon, was da so unter Vertrauen steht. Und hört mal zu. Da steht, Vertrauen ist eng verwandt mit Glauben und Treue, darf mit diesen aber doch nicht einfach gleichgesetzt werden. Wer treu ist, im Denken und Handeln einen geraden Weg geht und zu seinem Wort steht, ist es vertrauenswürdig. Glauben und Vertrauen setzen das Gleiche für Wahrheiten voraus. Doch ein Wiederbegriff, damit nicht erschöpft, denn sie schließen die Hingabe an den anderen ein, aus der beim Glauben die Tat des Gehorsams entspringt, während des Vertrauens sich vorwiegend in der Not bewahrheitet und beweist. In der Not. Im Verzicht auf eigenes Handeln, in der Erwartung, dass der Helfer eingreift. Im Vollsinn des Wortes ist nur Gott treu. Der Unwandelbare, der nie sein Wort bricht. Und darum erwartet Gott, dass man ihn vertraut und dies durch Hingabe beweist. Solange man keine Erfahrung mit Gott hat, muss man sich zu solchen Verhalten entscheiden. Und Gott antwortet auf das Vertrauen mit seiner Hilfe. Die im Vertrauen erfahren, dass er Treue hält. Sie erkennen ihn als den Helfer, Heiland und Schild und rettet ihr Leben. Jesus, der Sohn Gottes, beweist die gleiche Treue wie der Vater. Ist ebenso unwandelbar und sein Wort steht fest bis zur Erfüllung. Darum kann man ihm viel vertrauen und sein Wort gehorchen. Aber er ist auch das Vorbild des Vertrauens zu seinem Vater. Er hat sich auf Ehren in der Versuchung entschieden für das uneingeschränkte Vertrauen zum Vater und an dieser Entscheidung festgehalten. Das sieht man da, als er auch kurz vor der Kreuzung da im Garten war und gebetet hat und sagte, Herr, lass, wenn es geht, den Kelch vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sogar als man ihn ans Kreuz machte und die Gegner ihn höhnend aufhalten und ihm sich auf Gottvertrauen beriefen, sich selbst zu helfen und damit in Wahrheit sein Vertrauen wegzuwerfen. Was wäre, wenn er das nicht so gemacht hätte und hätte nicht gesagt, dein Wille geschehe. Die Verkündigung der Treue Gottes und Jesus stellt dich und mich jeden Tag vor die Entscheidung, jeden Tag. Will ich ihm vertrauen oder nicht? Oder will ich meine eigenen Gedanken und mein eigenes Wollen durchsetzen? Ob du ihnen auch so vertrauen willst, denn oftmals sind wir immer noch geneigt, unser Vertrauen auf Reichtum zu setzen, auf Menschen, ja sogar auf Lügen setzen wir es auch manchmal. Aber es war mir so tröstlich, als ich in der Bibel las, dass es den Jüngern, die mit Jesus zusammen waren, es auch nicht anders ging als mir. Sie waren Menschen wie du und ich. Zum Beispiel in Markus 4 saß Jesus mit seinen Jüngern im Boot zusammen und sagte, lass uns hinüberfahren. Bis dahin war noch alles in Ordnung. Doch als der Sturm aufkam, verließen sie sich nicht etwa auf Jesus. Er war doch mit ihm im Boot, aber sie verließ der Mut. Sie bekam Angst. Kommt dir das bekannt vor? Ihre Lage war so beängstigend, dass sie nur noch die Gefahren sahen. Sie schauten nur noch auf die Umstände und sie gerieten in Panik. Stellt euch mal die Situation vor. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihre Knie geschlottert haben. Und schließlich weckten sie Jesus auf. Ich finde, das sollten wir auch tun, wenn wir Angst haben. Nimm deine Bibel einfach zur Hand, bevor du zu Vollen gehst, dem Fernseher anschaltest oder vielleicht zum Alkohol greifst. Lebensfragen, sie ist wirklich eine Gebrauchsanweisung für das Leben, die Bibel. Da stehen alle Situationen drin, die uns eigentlich begegnen im Leben und wie die Menschen mit umgegangen sind. Die Bibel zeigt uns, was andere Menschen erlitten und erlebten. Und sie verschönert nichts, und das finde ich so gut an der Bibel. Sie macht nichts schöner. Es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Viele Menschen litten, wurden mutlos und depressiv. Wenn sie aber zu Gott schreien, wurden sie befreit, geheilt und versorgt. Doch Jesus hat auch das Recht, wenn wir ihn bei seinen Namen anrufen und er in uns Wohnung schon genommen hat, dass wir ihm auch voll vertrauen und nicht zweifeln an seine Worte. Wie in unserer Geschichte, er schläft im Boot, er hält das Steuer nicht in der Hand und schon kriegen wir es mit der Angst zu tun. Aber Gott, unser Vater, erwartet von seinen Kindern feste Zuversicht, Vertrauen, die auch in der Not nicht wankt. Er will das, ein absolutes Vertrauen entgegenbringen. Und sollte immer bewusst sein, was er zu uns sagt und daran festhalten, dass er sein Werk vollenden wird. Hüten wir uns vor dem sogenannten gesunden Menschenverstand. Was nutzt er uns? Und was hat er den verängstigten Jüngern genutzt? In den Zwischenfall auf dem See reagierte Jesus zwar auf den Hilferuf der Jünger, aber er tadelte sie auch zugleich für ihren Mangel den Glauben. Was seid ihr so ängstlich? Wo ist euer Glaube? Die Jünger müssen sich doch genauso erschreckt haben, wie ich damals, als der Pastor mit mir sprach. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Vertraut ihr mir immer noch nicht? Da wurde mir klar, dass ich mich genauso verhalten habe wie die Jünger auf dem See. Statt Jesus zu vertrauen, völlig zu vertrauen, egal was geschieht, sah ich auf meine Umstände. Oftmals denken wir, jetzt muss ich mich selbst anstrengen. Doch es gibt Zeiten, dass ich mich bemühen kann, wie ich will. Mich anstrengen kann, wie ich will. Ja, ich kann so ja mich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, aber es wird nichts klappen. Wir müssen genau das lernen, was die Fischer lernen mussten. Und die Frage ist, ist Jesus nur ein Mensch? Nur ein gewöhnlicher Zimmermann? Oder ist Jesus Christus mein Herr? Ist er Gottes Sohn? Und wenn er nur Mensch ist, warum sollte ich ihm dann mein Leben anvertrauen? Oder die Fischer hier im Boot das Steuer? Aber Jesus ist Gottes Sohn und er hat alles für uns vollbracht. Und deshalb sollten wir ihm vertrauen, und zwar in jeder Situation, es ist ganz egal in welcher, sollten wir uns fest und voll auf ihn verlassen. Wenn wir wirklich Glauben haben, wissen wir, dass Gott allmächtig ist und sein Wort ist wahr und was er sagt, wird er auch tun. Halten wir uns fest an Gott, denn nur er kann uns Halt und Sicherheit geben. Starren wir nicht auf die großen Wellen, die über einen zusammenbrechen. Starren wir nicht auf die Umstände, auf unsere Probleme. Jesus sagt, zu den Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Unser Leben ist eine Bewährungsprobe. Jesus möchte, dass wir im Kampf des Lebens einen festen Glauben behalten. Jeden Tag müssen wir uns bewähren und uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Ein wahrhafter Christ wurzelt fest im Vertrauen in Gott. Er vertraut darauf, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird. Silvester habe ich eine Losung hier in der Gemeinde gezogen, die richtig zu diesem Thema heute passt. Nur Gott gibt uns Halt und Sicherheit. Und mir ist so klar geworden, dass ein Mensch aus einem langen Stück unseres Weges begleiten, zum Beispiel mein Mann Winfried, am 3. Februar, kennen wir uns 50 Jahre. Und ich bin Gott so dankbar. Aber auch da wollte ich. Ich wollte nie heiraten. Aber mit 15 habe ich ihn kennengelernt. Und wir sind heute noch zusammen. Meine Kinder sind 45 und 44. Ich weiß gar nicht, warum die so schnell alt werden. Meine Eltern, Großeltern, meine Familie, Freunde und meine Geschwister im Herrn und. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Menschen man so in seinem Leben so kennenlernt und die mit einem ein Stück Weg gehen. Aber sie gehen nur ein Stück, sie können niemals mit uns bis zum Ende gehen. Aber Gott geht mit uns bis zum Ende. Aber auch wenn Gott mit uns geht, unser Leben lang, und wir wirklich mit Jesus Beziehung aufgebaut haben und Gemeinschaft haben, so werden wir auch wie jeder andere auch in Schwierigkeiten und Not kommen. Aber wir sollten nie verzweifeln, sondern verlassen wir uns immer auf den Herrn, denn er sagt, ich bin bei euch in der Not. Wir müssen wie Paulus und ganz gewiss sein, dass weder der Tod noch Leben noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wenn uns das ganz bewusst wird, in jeder Lage, dann ist Gott für uns eine Realität, eine wirkliche, lebendige Realität. Paulus vertraute felsenfest auf seinen Herrn. Sehe ich alles, was mir begegnet, sei es Glück oder Unglück, mit den Augen Gottes? Seien wir ehrlich, Paulus hatte eine tiefe persönliche Beziehung zu Jesus Christus und völliges Vertrauen. Er sagte, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Unsere einzige Sicherheit liegt darin, uns beim Vater zu bergen. Und Jesus sagt uns, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Hier stellt sich die Frage, vertraue ich ihm wirklich? Bin ich ihm wirklich treu? Oder setze ich meinen eigenen Kopf durch? Spricht meine Zunge Gottes Worte aus? Oder ist da Schlangengift verborgen drin? In meiner Losung hieß es, singt Loblieder, liebt mich auch in der Finsternis. Finsternis heißt ja, wenn uns schlecht geht, ist das nicht zu viel verlangt. Hiskia leidete an ein Geschwür. Ihr kennt alle Hiskia im Alten Testament, die Geschichte. Aber er saß nicht bequem in einem Sessel und jammerte nicht oder ließ sich bedienen. Er konnte in dieser schmerzlichen Situation noch sagen, ich will dir ein Dankopfer geben. Unser Herr fordert uns auf, etwas aufzugeben. Opfer heißt, was aufgeben, was wir aber eigentlich gar nicht aufgeben wollen. Nicht, was uns vielleicht leicht fällt, nein, was uns am schwersten fällt. Und überlegen wir mal, was fällt uns am schwersten aufzugeben? Ich glaube, das Selbstbestimmungsrecht. Das eigene Ich will immer noch was tun. Einfach bedingungslos zu sagen, dein Wille geschehe. Wächst Jesus in meinem Leben oder nehme ich alles für mich in Anspruch? Richte ich immer meinen Blick auf ihn und ihn allein? Jesus ist dir doch näher als ein Bruder. Es lohnt sich nur, auf ihn zu schauen. Menschen sind alle nur menschlich und können deshalb deine Verletzungen und Schwächen nicht so verstehen. Menschen versuchen mit ihrem Verstand Ratschläge zu geben, alles besser zu machen. Aber es klappt nicht. Halt dich an Jesus fest. Er ist deine Sicherheit. Jesus weiß genau, wo du durchgehst. Er kann deine Verletzungen verstehen und sie mit dir leiten und hat auch eine Lösung parat. Jesus war auch nicht bei allen beliebt, als er hier auf Erden war. In Jesaja steht, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war. Der Herr hat Ablehnung erduldet. Und Jesus spürte den Schmerz, den Verlust. Und Jesus empfand schmerzlich seinen Freund Lazarus, als er starb. Erkenne, dass keine Situation ewig andauern wird. Alles geht vorüber. In Galater 6,9 steht, die bestimmte Zeit ernten wir, wenn wir nicht ermatten. Und wenn wir jede Verheißung lesen, die hat eine Bedingung mit sich, die wir manchmal überlesen. Und hier steht diese Bedingung, wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Gib in harten Zeiten niemals auf. Jesus fragt dich heute, hast du den Glauben, dass ich Dinge ändern kann? Jesus fragt, vertraust du, dass ich der bin, der ich sage? Alles Gute kommt von Gott. Jesus tat den Willen Gottes. Jedes Werk, das Jesus ausführte, kam von Gott. Jedes Wort, das er sprach, kam von Gott. Glaube setzt Gott in Bewegung. Glaube und Vertrauen. Du wirst niemals durch Unglaube oder Zweifel geheilt werden. Richte deine Augen und Ohren auf das Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, in die Versammlung zu kommen. Jedes Mal wird man neu motiviert und das Wort gelangt in dein Herz und das Wort verändert. Deine Denkprozesse, und darum ist es so wichtig, die Bibel zu studieren. Es hilft, die Bibel so zu lesen, als würde Gott geradewegs zu dir sprechen. Übe dich, Worte des Glaubens statt der Angst zu sprechen. So wichtig. Wenn man so unterwegs ist, hört man meistens nur, dass über negative Dinge gesprochen werden. Aber das Gute ist genauso da. Man hat mir mal gesagt, Renate, was du erzählst, das Negative ist doch da. Ich sage, ja, es ist da, das Negative. Aber das Gute auch. Und das übersieht man. Man müsste mehr über das Gute sprechen. Denn ich sitze auch nicht den ganzen Tag auf der Toilette, sondern ich gehe ins Wohnzimmer. Das Wort Gottes ist die Antwort für eine Veränderung in deinem Leben. Wenn wir anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht, dann kommt Mut in unserem Herzen auf. Und wir erkennen, dass mit Jesus nichts unmöglich ist. In Jesus steht, wenn du Tag und Nacht über das Wort nachsinnst und darauf achtest, nach allem dem zu handeln, was geschrieben steht, wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Wirst du weise handeln und Erfolg haben. Es ist also wichtig, dem Wort Gottes den ersten Platz einzuräumen, Prioritäten zu setzen. Bevor man vielleicht aus dem Haus geht, schon Gemeinschaft mit Gott zu haben, zu beten und mit ihm. Und der Tag läuft anders. Je mehr du mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast und in ihm wächst, desto reifer wirst du. Und wenn wir überlegen, so ein kleines Baby, was so anfängt, so laufen zu wollen, es steht auf, fällt wieder hin. Und in der Fernsehen habe ich letztens in der Werbung gehört, dass man 1080 Mal oder so das Baby probiert, bis es wirklich stehen kann und laufen kann. Wir müssen also Geduld haben, wir kriegen nicht alles auf einmal. Es geht schrittweise. Wir müssen aber auch hier immer wachsam sein und prüfen. Es gibt einen Unterschied zwischen der inneren Stimme und dem Heiligen Geistes. Und deinem menschlichen Geist, Gefühle, sind die Stimme des Körpers. Die Vernunft ist die Stimme der Seele und das Gewissen ist die Stimme des Heiligen Geistes. Danke Gott für den Heiligen Geist. Er wirkt und er wirkt gerade da, wo du bist. Erlaube ihm, zu dir zu reden. Erlaube ihm, dir zu dienen. Er sehnt sich danach, Jesus in dir zu verherrlichen. Gott zur Ehre. Es wird lange, bis wir endlich begreifen, worum es Jesus wirklich geht. Wir können es nicht auf Anhieb begreifen. Wir müssen uns unser ganzes Leben bemühen, in unserer Gotteskindschaft Fortschritte zu machen. Und wenn ich wirklich in Gemeinschaft mit Jesus lebe und er mein Herr ist, wenn ich in einer echten Beziehung mit ihm bin, so stehe, kann passieren, was will, es liegt alles in seiner Hand. Aber das Wichtigste ist, Beziehungen aufzubauen. Wenn ich einen Menschen nur einmal sonntags sehe oder alle halbe Jahr sehe, kann ich nicht wissen, kenne ich ihn nicht. Aber wenn ich jeden Tag mit ihm zusammen bin, dann kenne ich ihn. Ich kann mich da nicht einfach festhalten an ihn und an seine Hände. Dann habe ich die Gewissheit, der Herr wird es wohl machen. Er wird mich durch Tiefen führen. Und im 23. Psalm heißt, und ob ich schon wanderte, fürchte ich kein Unglück, denn sein Stecken und Stab trösten mich. Und auch hier müssen wir wieder Obacht geben. Hier heißt, wenn wir durch das Tal durchwandern. Aber wie oft bleiben wir sitzen und jammern und machen und tun. Aber wir sollten durchgehen, durchwandern. Dann sieht man auch wieder das Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn wir sitzen bleiben und nur jammern und klagen, dann werden wir es nie sehen. Und es ist mir so groß geworden, das Wandern durch das Tal. Wir müssen alle durchgehen. Alles, wie er es will, sein Wille geschehe, das ist so wichtig. Wenn wir erkennen, dass der Verstand nur die Dinge sieht, die sichtbar sind und dadurch zwangsläufig pessimistisch und mutlos wird. Und das ist ein Segen. Und wenn wir wissen, dass was unsichtbar ist, aber ewig ist. Liebe Freunde, Frieden ist unsichtbar und doch ewig. Wir sollten uns konzentrieren auf unsichtbare Sachen, denn Freude, Liebe ist unsichtbar. Wir wollten so leben, dass die Gegenwart Gottes auch für anderen spürbar wird. Du bist ja Mensch, du bist und sollst ein Mensch sein, wie ein brennender Busch. Wenn sie beobachten, wie du durch deine Prüfung gehst und Jesus noch immer Herr ist deines Lebens und Gott noch immer Gott ist für dich, sie sehen, wie du brennst, aber nicht ausbrennst, sondern überwindest. Und wir müssen uns für Augen halten, es ist ein Unterschied zwischen den Menschen und uns Christen. Sie sollten daran das erkennen, dass wir genauso durch die Prüfung gehen wie sie. Aber durch den Glauben und durch das Festhalten an Gott haben wir mehr Mut, um weiterzugehen, aufzustehen, weiterzugehen. Sieger kann nur sein, der aufsteht. Jeder Mensch geht durch und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Aber derjenige, der wieder aufsteht, der wird den Sieg haben, der wieder weitergeht. Und du bist siegreich, ganz egal, was dir passiert. Gott ist immer noch Gott und er sitzt auf dem Thron deines Lebens. Und mein Herzenswunsch für dich ist, dass es das Gott dir heute und an jedem Tag weiterhilft. Weiter zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Bis zum Sieg hin. Gottes Wunsch ist es, dass wir kein Übel fürchten, im Bewusstsein, dass wir es mit der Hilfe Gottes immer wieder überwinden und verarbeiten können. Wir lernen mit der Hilfe Gottes stark zu sein. Gottes Frage ist an dich: Wirst du mir vertrauen, wenn du auch nicht verstehst? Und Jesus ruft uns zu: Komm her zu mir. Bleibe nicht, wie du bist. Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen. Komm und lass los. Konzentriere dich nicht auf den Sturm, sondern komme zu mir, sagt Jesus. Und gerade jetzt gehe zu Gott. Lass es zu, dass Gott gerade jetzt seine Arme um dich legt. Und höre zu, was er dir gerade jetzt sagt. Gott wird dir sagen: Ich liebe dich. Nichts, was du jemals tun könntest, könnte meine Liebe zu dir vergrößern. Nichts, was du jemals tun könntest, könnte meine Liebe zu dir verringern. Und wenn du eine Frau bist, wirst du hören: Du bist meine Prinzessin. Du wirst immer meine Prinzessin sein. Und wenn du ein Mann bist, wirst du hören: Du bist mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Und wenn du es von Gott empfangen hast, drehst du dich um und gibst weiter. Du gibst das alles weiter. Gemeinsam mit Gottes Hilfe können wir die Welt verändern. So können wir Mitarbeiter Gottes werden. Du sollst ein lebendiges Vorbild sein im Wort, im Wandel, in der Liebe und im Glauben. Du vermagst alles in Christus, der dich kräftigt. Gott ist gut und du kannst es schaffen. Und lassen wir die Liebe Gottes in unsere Herzen fließen. Und lass die Liebe Gottes in dir emporsteigen. Und du wirst diese Liebe verbreiten können auf alle, die dir begegnen. Und in diesem Sinne möchte ich euch gerne segnen und euch einen guten Nachhauseweg wünschen in Gottes Namen. Ich darf euch bitten, wir werden den Abschied machen mit Loben und Preisen und unterweile das Opfer, das Dankopfer nach vorne bringen.